Liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, schön wäre es gewesen, wenn die Zachäus-Geschichte so geendet hätte. Mit so einem Lied. Und wenn Jericho getanzt hätte und sich gefreut hätte und das ganze Volk darin einstimmt. Denn die Stimmung war ja nicht besonders nett. So zwischen der Bevölkerung und Jesus und dem Zachäus. Ich möchte euch einladen, dieser altbekannten Geschichte mal zu folgen. Schauen mal, wo die spielt. Erstmal spielt die nur im Lukas-Evangelium. Die kommt nur beim Lukas vor. Sonst in keinem anderen Evangelium, zählt also zum lukanischen Sondergut und ist fast eine Geschichte im Vorübergehen. Und zwar wirklich im Vorübergehen, wo Jesus auf dem Weg nach Jerusalem durch Jericho so durchgeht. Eine kleine Geschichte über einen kleinen Mann und eine kleine Geschichte mit einer riesengroßen Wirkung bis heute. Ich habe mal sämtliche Kinderbibeln, die ich habe, das sind fast 10 verschiedene Ausgaben, mal durchstöbert. Überall war diese Geschichte drin. Überall dieser Zachäus, wobei der doch nur einmal in den ganzen Evangelien vorkommt. Da gibt's doch viel andere Zöllnergeschichten. Oder Maler und Musiker haben mit dem Zachäus etwas gemacht. Gibt ein Kindermusical zum Zachäus. Oder Maler haben das bildnerisch dargestellt und einige von diesen Bildern werden wir heute auch begleitend zur Predigt hier sehen. Denn nach der Landkarte gibt's nachher auch noch Bilder zu sehen. Diese Geschichte von dem Zachäus ist Bibellesern gut bekannt, ist sogar Traditionsgut in der Bevölkerung. Zachäus, dieser Zöllner. Und doch ist es der Höhepunkt der Zöllnererzählungen im Neuen Testament. Zachäus ist ein Exempel dafür, was Jesus in den Gleichnissen erzählt. Wie Gott mit den Verlorenen umgeht, sich auf die Suche macht nach ihnen und nicht nachlässt. Ein Exempel dafür, wie Jesus sich Sündern gegenüber verhält, Menschen, die eben nicht im Einklang mit Gott und mit ihrer Umgebung leben. Ein Exempel dafür, wie Gott sich mit seiner Liebe bedingungslos den Menschen zuwendet. Das ist faszinierend. Und ein Exempel dafür, wie ein Sünder, also einer, der ohne Gott lebt und auch in der Gesellschaft Probleme hat, in ein neues Verhältnis zu Gott kommt. Auch seinen Platz findet dort, wo er hingehört. Sicherlich nicht auf diesem schönen Maulbeerfeigenbaum. Jericho ist geografisch sehr gut gelegen. Eine reiche, bedeutende Stadt zur Zeit Jesu, eine wichtige Zollstation. Wer nach Jerusalem wollte und von Osten kam, musste durch Jericho durch und musste dort auch seine Abgaben entrichten. Es gab einige Flussübergänge an diesem Weg. Auch dort wurde geschaut, was jemand an Waren weitertransportiert. Und umgekehrt, wer in die Arabia, also nach Osten wollte, musste auch durch Jericho durch. Eine ganz wichtige Schnittstelle und eine wohlhabende Stadt. Hier ist viel Geld geparkt. Hier war auch viel Geld zu verdienen. Da gab es Palmenhaine, Balsamhaine, Rosengärten und Dattelpalmen. Und damit wurde dann auch gehandelt und Geschäfte gemacht. Und Zachäus mittendrin. Schauen wir uns mal den Baum an. Wir haben ja einen schönen Baum hier eben schon gesehen, wo Zachäus drauf rumgeklettert ist bei den Kindern. Das ist auch ein Maulbeerfeigenbaum, dieses Foto. Und das könnte dafür stehen, wo Zachäus sich aufgehalten hat. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Oberzöllner. Einzigartig auch diese Dienstbezeichnung im Neuen Testament. Da hat einer die Spitze seiner Karriereleiter wirklich erreicht. Er war so der Generalpächter der Zölle von Jericho. Er hatte alles unter seiner Kontrolle. Und überall wurde ihm zugearbeitet. Er hatte die höchste Stufe seines Berufes erreicht und war doch der bestgehasste Mann im Ort. Zachäus. Dabei hat er einen so schönen Namen. Zachäus kommt von Zakai, der Gerechte. Der Gerechte. Ein frommer Wunsch der Eltern, als dieser Zachäus geboren wurde, dass das ein Gerechter werden sollte. Und Zachäus geht seinen Weg, macht eine steile Karriere zum Oberzöllner. Einer, der weiß, was er will, der sich durchsetzen kann und der klar auch sein Ziel verfolgt, sonst schafft man das nicht, diesen Posten zu bekommen. Er beeindruckt zwar nicht durch seine körperliche Größe, ansonsten ist er aber ein ganz großer in Jericho. Warum will Zachäus eigentlich unbedingt sehen, wer Jesus war? Der Bibeltext gibt uns keine Antwort darauf. Wir wissen es nicht. Bleibt offen. Aber was wir lesen, ist, dass er alles dran setzt, seinen Willen und seine Hoffnung, um Jesus zu sehen. Er läuft voraus, klettert hinauf und will Jesus so im Vorübergehen sehen. Und dann sitzt er da auf diesem Maulbeer-Feigenbaum, dieser Sykomore. Weit ausladende Äste, dichtes, dickes Laub, gut verborgen in erhabener Position. Und dort kann man hervorragend beobachten, ohne beobachtet zu werden. Ich glaube, dass Zachäus so ein unbeobachteter Beobachter ist. Und dass es diese unbeobachteten Beobachter auch heute noch gibt. Menschen, die Jesus sehen wollen. Menschen, die eine Beobachtungsgabe haben. Die schauen, aber nicht selbst gesehen werden wollen. Die Jesus kennenlernen wollen, eine tiefe geistliche Sehnsucht haben. Wer ist dieser Jesus, von dem sonntags gepredigt wird und von dem die Bibel berichtet? Und die unbeobachteten Beobachter haben auch ihre eigene Biografie. Sie wollen nicht auffallen, aus welchen Gründen auch immer. Also, wenn solche unbeobachteten Beobachter heute da sind, in diesem Gottesdienst, oder wenn sie es dann im Internet hören, diese Predigt, herzlich willkommen, unbeobachteten Beobachter. Sie haben auch in der Gemeinde ihren Platz. Schauen wir weiter. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf. Jesus begegnet diesen unbeobachteten Beobachtern nicht im Vorübergehen und doch im Vorübergehen. Aber der Einzelne entgeht Jesus nicht, wird wahrgenommen. Und Zachäus darf zunächst anonym bleiben, ohne ignoriert zu werden. Jesus schaut hinauf. Da klingt somit, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Das ist ein segensreicher Blick. Kein Blick, der den Zachäus da vom Baum schütteln will oder mit Gewalt darunter ziehen will. Segensreicher Blick. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Und er schaut auf den hinauf, auf den sonst immer hinabgeschaut wird. Dort in der Stadt. Und er richtet seinen Blick aus der Masse der Menschen, die ihn umgeben, hinauf zu dem Einzelnen, der nicht ignoriert wird. Ich habe mich gefragt, wie geht Jesus eigentlich mit den unbeobachteten Beobachtern heute um? Ich glaube, dass Jesus den Einzelnen sieht, der ihn unbedingt sehen will. Jesus sieht den, der alle Hoffnung auf ihn setzt. Und diesem Jesus bleibt der Einzelne nicht verborgen. Auch wenn der, aus welchen Gründen auch immer, sich verbergen will. Jesus sieht den Einzelnen in seiner ganz persönlichen Lebenssituation. Ohne diese Situation an den Pranger zu stellen, ohne die Tabus zu brechen und den Schutzmantel, den mancher auch so um sich trägt. Jesus blickt zu dem hinauf, auf den alle anderen hinabblicken. Und Jesus segnet. Also er will das Beste für diesen Einzelnen. Er erhebt sein Angesicht auf den, der nicht gesehen will, gesehen werden will. Ich glaube, das gilt auch heute noch für die unbeobachteten Beobachter. Und dann geht es weiter. Jesus rief, Zachäus, komm schnell runter. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Und so schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab. Zachäus, merken wir, Jesus spricht den direkt mit Namen an. Bis jetzt wurde er uns nur als Zachäus präsentiert, aber Jesus spricht diesen Menschen direkt mit Namen an, weil er genau diesen einen auch meint. Vielleicht schwingt da das mit, was wir in den Propheten lesen. Fürchte dich nicht, ich will dich erlösen, ich rufe dich bei deinem Namen, du gehörst zu mir. Das schwingt mit, wenn Jesus den Zachäus ruft. Zachäus. Indem dieser Name genannt wird, verschwindet die Anonymität. Jetzt wird's unmissverständlich. Ja, du bist gemeint und nicht der komische Vogel auf dem Ast neben dir. Und so wird er direkt beim Namen genannt. Indem so viel Zukunft mitschwingt, der Gerechte, da eine Perspektive drin ist für diesen Menschen. Jetzt zählt nicht, was Zachäus über sich selbst denkt und sich selbst einschätzt oder was andere über ihn denken und reden. Und was hier geschieht, in dieser Szene, geht eigentlich weit über die Absicht des Zachäus hinaus. Wir erinnern uns, der wollte Jesus unbedingt sehen und hatte die Hoffnung, dass Jesus an dieser Stelle vorbeikommt. Was hier geschieht, ist mehr. das macht Jesus sehr deutlich klar, er sagt, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Ich muss das. Im griechischen Text steht da ein Verb, das von einer höheren Notwendigkeit spricht. Also etwas Alternativloses. Ich muss. Höhere Notwendigkeit. Ich muss notwenden und ich muss dir meinen Segen ins Haus bringen. Und es geht weiter. Heute. Wenn die Bibel von heute spricht, dann geht es wirklich um diesen Moment, den man nicht verpassen darf. Wenn die Bibel von heute spricht, geht es um die Zeit des Heils heute. Auch dazu gibt es keine Alternative. Und in deinem Haus zu Gast sein, sagt Jesus und lädt sich selber ein. Stellen wir uns vor, wir beten, komm Herr Jesu, sei unser Gast. Und das geschieht wirklich. Wir haben nicht aufgeräumt. Das wird schwierig. Aber Jesus kann damit umgehen. Er sagt, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Das nicht im Sinne einer feindlichen, überfallartigen Hausbesetzung. Jesus nimmt dieses Haus nicht in Beschlag mit Gewalt. Ich muss bei dir heute zu Gast sein. Aus dringender Notwendigkeit. Und ich respektiere auch deinen Lebensraum. So wie ich dich respektiere, wie du bist. Und dahinter steckt auch eine ganze Welt an Gedanken. Jesus zu Gast in diesem Haus. Das griechische Wort dafür beschreibt jemanden, der bleibt. Obwohl Jesus ja durchzieht und weiterzieht. Einer, der verweilt. Einer, der sogar übernachtet, also Tag und Nacht mit diesem Zachäus in Verbindung bleibt. Ist also nicht bei einer flüchtigen Begegnung bleibt, auch wenn Jesus weiterzieht. Und das, was dort geschieht, ist mehr als freundlicher Smalltalk. Ich glaube, da geht es um sehr wesentliche Dinge, auch wenn sie uns nicht berichtet werden im Bibeltext. Aber was geschieht, indem Jesus einkehrt, kehrt sein Heil ein, das Heil Gottes. Und das nimmt keine Rücksicht darauf, wie aufgeräumt ein Leben ist. Ich glaube, wir tun es manchmal sehr schwer, wenn wir Jesus in unser Leben hineinbitten, bei wichtigen Entscheidungen. Da muss vorher erstmal alles klar und aufgeräumt sein. Es betrifft den Schritt, wann wir es glauben, wann wir in Jesus glauben, wann wir diese Entscheidung treffen. Wie viel muss aufgeräumt werden? Oder wenn wir vor der Abendmahlsfeier stehen, wie viel muss aufgeräumt werden? Oder lädt Jesus mich einfach ein? Oder wenn wir vor der Entscheidung stehen, wann soll ich mich taufen lassen? Wie viel muss ich vorher noch alles regeln und in Ordnung bringen? Wie aufgeräumt muss mein Leben sein? Ich glaube, Jesus interessiert das nicht wirklich, wie aufgeräumt unser Leben ist, wenn er sich als Gast einlädt. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Das ist notwendig. Und wie ist das? Gibt es heute jemanden, den Jesus ruft, zur Nachfolge, zum Glauben, zur Taufe, auch die Gemeinde wieder neu zu entdecken? Vielleicht auch zu mancher Umkehr im Denken und Verhalten. Darf Jesus heute in unserem Leben Gast sein? Ich glaube, das ist keine Frage. Jesus muss es. Zumindest sagt er es dem Zachäus. Mich hat es sehr beeindruckt, als wir am Montag auf der Gemeindefreizeit das Abendmahl miteinander gefeiert haben und von Ostern her kamen, wo Jesus seinen Jüngern begegnet mit Fisch und Brot auf dem frischen Grill. Und er die Jünger einfach um sich schart und ihnen ein guter Gastgeber wird. Ich habe bei der Abendmahlsfeier mit den Teenagern zusammengesessen. Es war spannend zu sehen, wie jemand von den Teenagern das Brot nimmt und uns austeilt. Und es war spannend, als dann die Frage kam, darf ich denn auch von dem Kelch nehmen? Wein oder Saft, darf ich das? Ich habe noch nicht Abendmahl gefeiert bis jetzt. Ich bin ja gar nicht getauft. Und dann deutlich zu machen, Gastgeber ist Jesus Christus. Er ist der Gastgeber und er lädt jeden bedingungslos ein. Das ist wahre Gastfreundschaft. Und ich glaube, dass Jesus hier in Vorleistung tritt und sagt, ich biete dir erstmal was an, auch wenn dein Leben nicht geordnet ist, nicht aufgeräumt ist, aber daraus ordnet sich etwas. Aber ich komme dir an dieser Stelle mit meiner Gnade und meinem Geschenk zuvor. Mich hat es sehr bewegt. Und ich glaube, es war auch wichtig für die Teenager der Gemeinde, diese Chance zu haben, dieses Mahl mit zu feiern und Jesus als Gastgeber zu erleben. Und von daher auch ihr Leben auf Christus auszurichten, weil Jesus das als Notwendigkeit sieht. Aber es kann auch Schwierigkeiten geben. Schauen wir mal hier. Da passiert erstmal was ganz Großartiges. Zachäus nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Wow, Jesus, mein Gast, der bleiben muss. Und dann der Kontrast. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen? Interessant ist, dass Jesus sich ja selbst eingeladen hat. Er wurde vom Zachäus ja gar nicht eingeladen. Manchmal muss man eher hinhören, bevor man etwas anderes sagt. Und für mich klingt an dieser Stelle beim Zachäus dieses Lied mit von Judy Bailey. Ich bin froh mit Jesus in meinem Haus. Gut zu wissen, jederzeit ist er hier. Der bleibt nämlich. Mein Leben lang Jesus in mir, in meinem Haus, für alle Zeit und in Ewigkeit. Wow, das ist doch eine Erfahrung, die man machen kann. Ich möchte das Bild ein wenig beschreiben von Sieger Köder, dieser Künstler und Theologe. Zachäus steht da auf der Schwelle seines Hauses, so ziemlich in der Mitte, von Jesus umarmt und trotzdem kaum zu sehen. Man sieht nur die Stirn und die Augen und die Hände vom Zachäus. Und auch Jesus, mit geschlossenen Augen umarmt er diesen Zachäus, eine sehr zarte Umarmung, und drückt Zachäus an sich. Eine enorm tiefe Zuneigung. Jesus hat keine Angst vor diesem Sünder. Und Jesus stellt sich auch schützend vor diesen Zachäus auf der Schwelle seines Hauses. Denn Zachäus schaut ja ängstlich auf, staunt, was hier geschieht, und klammert sich an seinen Retter. Und Jesus stellt sich schützend vor den viel kleineren Zachäus, vor der tobenden Menge, die davor steht. Und was die Verabgebung betrifft, Jesus und Zachäus, diese beiden, sind der einzige Lichtblick in diesem Bild, im Zentrum aller Blicke, im Scheinwerferlicht. Dann schauen wir uns mal die Menge an, die da steht. Ganz links, jemand erhebt zornig seine Faust. Da umarmt einer, der Heilige, der Sohn Gottes, den Sünder. Und direkt daneben jemand mit erhobenem Zeigefinger. Das gehört sich nicht. Der muss erstmal sein Leben in Ordnung bringen. Weiß Jesus nicht, was das für ein Mensch ist, den er da sich ins Haus holt. Und in der Bildmitte, ganz vorne, reden, tuscheln, flüstern über Jesus, über Zachäus, üble Nachrede. Nur rechts oben, da steht noch einer, der nicht so recht zur Menge passt. Der hat, wenn man auf die Augen schaut und die Hand vor den Mund sieht, sprachloses Staunen, was hier geschieht. Der schaut und staunt. Dieses Bild lädt ja ein, selbst mal zu schauen, wo wir stehen. Stehen wir beim Zachäus oder sind wir der Zachäus in dieser Rolle, der sich nach dieser Umarmung Jesus sehnt und diesem Schutz? Sind wir wie Jesus selbst bereit, einen in die Arme zu nehmen, der eben nicht angepasst ist? Oder wie reagieren wir darauf, wenn Jesus einem Sünder tiefe Zuneigung schenkt? Die Masse reagiert ja. Oder worin provoziert uns Jesus eigentlich durch seinen Umgang mit Sündern? Und was fordern wir, wie Jesus sich verhalten soll? Oder wie Menschen sich verhalten sollen? Oder wie reden wir auch über andere und mit wem tun wir das? Und was bringt uns zum Staunen? So kann man eigentlich jede dieser Gestalten durchgehen. Ihr seht, das bewegt. Schauen wir weiter, was dann passiert. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm: Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Es fing ja damit an, dass Zachäus sehen wollte, wer Jesus war. Und er hoffte, Jesus zu sehen. Und was er erlebte, war ja weit mehr. Von Jesus umarmt, mit tiefer Zuneigung beschenkt, geschützt, geborgen, geliebt. Damit hatte Zachäus nicht gerechnet, als er auf den Baum geklettert ist. Aber wer möchte sich so nicht von Jesus in den Arm nehmen lassen? Ich möchte das gern. Und ich staune darüber, dass Jesus das jedem anbietet und jedem sagt: Es ist notwendig, dass ich heute dein Gast bin. Heute. Nicht irgendwann, sondern heute bist du auch herausgefordert. Spannend ist ja, was dann noch weiter passiert und hier beschrieben wird. Die Liebe Jesu ist ja bedingungslos. Jesus stellt keine Bedingungen. Ich komme in dein Haus, räume erstmal auf und mach vorher dein Leben klar und verteile das Geld an die Armen und ich gebe dir jetzt lauter Regeln, die du einhalten musst. Oder du musst dich verhalten wie der reiche Jüngling. Alles schön einhalten, die Gesetze, gerade die zweite Tafel, die ganzen Regeln. Keine Bedingungen. Jesus stellt keine Bedingungen. Und gleichzeitig ist die Kritik der Masse am Verhalten Jesu ganz massiv. Und dadurch, was Zachäus jetzt tut, nimmt Zachäus dieser Kritik die Spitze. Denn er macht Folgendes, er legt ein Gelübde ab. Hier steht wirklich ein Gelübde, ein Versprechen vor Gott, das damit beginnt, dass jemand sich schuldig weiß und bekennt. Also, keine Unschuldsvermutung eines staatlichen Finanzchefs oder Funktionärs im Blick auf unsaubere Geschäfte und Finanzen. Für Zachäus ist das klar, für manchen in unserer heutigen Zeit nicht. Und das Ganze geschieht nicht, weil Jesus ihm ins Gewissen redet und ihn überredet, das jetzt so zu machen. Und auch nicht, weil Jesus ihn anklagt. Zachäus kennt sich selbst am besten, wie wir uns auch am besten selber kennen. Sondern dadurch, dass Jesus in dieses Leben einkehrt, ändert sich etwas. Diese Liebe verändert den Sünder. Die Liebe Jesu, diese bedingungslose. Und diese bedingungslose Liebe verändert auch die Liebe zum Besitz. Das war dem Zachäus offensichtlich sehr wichtig, sonst hätte er diese Karriere nicht gemacht. Und der Gewinn bestätigte ja auch seinen Karriereweg bis dahin. Zachäus zieht Konsequenzen über das übliche Maß hinaus. Wenn jemand sich damals in Israel so verhalten hat wie der Zachäus, gab es schon Forderungen, wie man das wieder gut machen kann. Wiedergutmachung 20%. 20% des Besitzes an die Armen. 20%, wenn etwas zu Unrecht erpresst wurde. Da gab es klare Regeln, kann man im Alten Testament nachlesen. 20%. Zachäus geht weit darüber hinaus. 50% des gesamten Besitzes an die Armen. Wobei gar nicht klar ist, ob diese Armen dadurch arm sind, weil Zachäus das ausgelöst und verschuldet hat. Spielt gar keine Rolle. 50% an die Armen. Was Gutes tun. Er muss sehr reich gewesen sein. Und die, die er wirklich nachweislich erpresst hat, offensichtlich weiß er genau Bescheid. Den gibt er das Vierfache zurück. Das Doppelte hätte auch genügt. Oder 20%. Ich frage mich, ist dieses Verhalten eine Gegenleistung? Jesus ist ja nun bei Zachäus zu Gast und begegnet ihm mit der Liebe. Mir fällt aber auf, Jesus liebt bedingungslos und Zachäus gibt bedingungslos. Jesus liebt großzügig und Zachäus gibt großzügig. Wie die Familie des Zachäus darauf reagiert hat, denn das spielt ja immerhin in seinem Haus, weiß ich nicht. Kann ja auch sein, dass seine Familie sagt, jetzt können wir uns das neue Pony nicht mehr leisten. Oder den schönen Goldschmuck, den habe ich doch in der Auslage gesehen, vielleicht sogar schon eine Anzahlung geleistet. Das geht jetzt alles nicht mehr. Ich glaube, die Reaktionen der Familie sind ganz gut, dass sie ausgeblendet sind. Denn an dieser Stelle wird ja deutlich, dass Glaubensentscheidungen auch sehr individuelle Entscheidungen sind. Die betreffen zwar die Familie und das System, aber es ist eine Entscheidung, die der Zachäus selber trifft, ganz persönlich. Glaube und Handeln aus eigener Entscheidung. Und schauen wir mal, wie die Geschichte ausgeht. Jesus sagte zu Zachäus, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Zu wem sagt Jesus das eigentlich? Die Überschrift sagt, ja, Jesus sagte das zu dem Zachäus. Ja, und das ist eigentlich eine Zustimmung zum Entschluss des Zachäus. Aber was Jesus hier sagt, ist auch eine Antwort auf die tobende Menge. Eine Antwort auf die tobende Menge, indem er auf diesen Zachäus weist. Zachäus hat Rettung und Heil erfahren. Und darüber soll sich niemand mehr empören. Es ist kein Grund, sich zu empören, wenn ein Mensch, der Sünder ist, von Gott geliebt wird, bedingungslos. Bis dahin, dass die Figur des Zachäus in einer altchristlichen Legende sogar zum Bischof von Caesarea gemacht wird. Ob das historisch belegt ist, sicher nicht. Aber es wird erzählt, dass dieser Zachäus sich so gewandelt hat, dass er zum Bischof von Caesarea wurde. Also sogar Leiter einer christlichen Gemeinde. Und was geschieht am heutigen Tag so mit uns? Ist das für uns auch ein Tag des Heils? Also so ein Moment, an dem man nicht vorübergehen möchte, wo wir von unserem Baum, auf dem wir uns vielleicht zurückgezogen haben und Beobachter sind, von Jesus runtergerufen werden, um nicht Beobachter zu bleiben, sondern mitten im Geschehen zu stehen, was unseren Glauben betrifft, die Taufe, die Gemeinde. Oder vielleicht als jemand, der in der Menge das beobachtet und sich fürchterlich ärgert, dass Jesus diesem einen bösen Menschen sich zuwendet, dass ich herausgefordert bin, umzukehren, umzudenken und auch darüber zu staunen, wie Jesus einen Sünder umarmt? Oder was ist mit meinem Haus, mit meinem Lebenshaus? Ich möchte das öffnen, auch wenn da drinnen Unordnung herrscht, wenn es Ecken gibt, in die Jesus besser nicht hineinschauen sollte. Aber Jesus ist das egal. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein, sagt Jesus. Und Jesus hält es sogar in unserem Haus aus, weil er uns liebt. Und von Rettung wird ja auch gesprochen. Vor uns selbst, auch vor der Meinung anderer und durch Christus. Der letzte Satz, der hier steht, ist sehr allgemein formuliert, wo Jesus seine Sendung definiert. Die Verlorenen, von denen Jesus spricht, sind nicht verdammt oder verurteilt. Das denken wir manchmal. Sondern hier steht ein Begriff, der beschreibt, dass jemand nicht an dem Platz ist, wo er hingehört. Hier hat jemand seinen Platz noch nicht eingenommen vor Gott. Aber dieser eine ist geliebt und gerufen, den Platz zu wechseln, hin zu Jesus. Und Jesus begegnet demjenigen uns mit bedingungsloser Zuwendung, bis hin zur Umkehr. Und das sind Aussagen, die zeitlos sind, gültig sind. Und das sind Bilder, mit denen wir leben können, mit wem auch immer wir uns identifizieren. Der Menschensohn Christus ist auch für uns gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist, damit wir den richtigen Platz im Reich Gottes und vor Christus haben. Amen.